wie von Gott immer wieder Propheten berufen werden, um das Volk zur Umkehr zu rufen, so sind die von der Kirche anerkannten Marienerscheinungen prophetische Botschaften, welche die Menschen zur Umkehr rufen. Sie sind Ausdruck der Sorge und Liebe einer Mutter um ihre Kinder, die sie ihrem Sohn, dem Erlöser der ganzen Menschheit, zuführen möchte. Zudem ist Maria auch ein Vorbild für unsere eigene Umkehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zur Sendung mit dem Titel «Die Umkehr», in Griechisch Metanoia genannt, mit der Mutter Gottes, mit Dekan Matthias Rey aus Müsteier. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. So begrüße ich Dekan Matthias Rey ganz herzlich und wir freuen uns auf die Betrachtung zur Umkehr mit der Mutter Gottes.
Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das tönt ja ein bisschen eigenartig, die Umkehr. Also in dem Sinn gibt es keine Umkehr von Maria, weil sie geht ja nie in eine Sackgasse, sie geht nie einen falschen Weg. Aber es gibt einen Fortschritt, also die Metanoia, die Umwandlung Mariens, die gibt es durchaus, also weil Maria ja natürlich in ihrem geistlichen Leben Fortschritte macht. Und diese Fortschritte, müssen wir uns vorstellen, die sind ganz lauter, ganz rein, das heißt in der maximalen Geschwindigkeit auch. Also Gott kann an ihr arbeiten, ganz nach seinem Willen, weil sie ihm ganz gefügig ist. Das beginnt natürlich schon im Mutterleib der heiligen Anna. Das ist im Dunkeln, was dort alles geschehen ist. Da können wir bei verschiedenen Mystikerinnen nachlesen, wobei wir ja uns auf diese Visionen nicht abstützen können. Aber wir können sie doch anschauen. Also zum Beispiel wird gesagt, dass die Maria auf ihren eigenen Willen verzichtet hat. Also schon im Mutterleib, dass Maria eigentlich diese Prüfung Mariens war, ihr Wille ganz dem Herrn zu schenken. Und das ist ja eigentlich der Sinn des freien Willens. Der Sinn des freien Willens ist, dass wir uns dem Willen Gottes unterordnen, dass wir uns ganz in seinen Willen hineinbegeben. Also das ist der tiefere Sinn des freien Willens. Also Gott will ja, dass wir ihn lieben können. Und um liebensfähig zu sein, hat er uns einen freien Willen geschenkt. Und die richtige Verwendung dieses freien Willens ist, dass wir uns Gott ganz schenken. Also Gott zu lieben heißt, seinen Willen zu tun. Das ist sicher schon im Mutterleib der heiligen Anna geschehen. Und dann wächst ja Maria dann auf. Auch dort wird sie Fortschritte gemacht haben. Also mit dem Lernen der Sprache hat sie ganz sicher auch die Worte Gottes gelernt, die Heilige Schrift, also natürlich das Alte Testament. Das Neue war ja noch nicht geschrieben, noch nicht bekannt. Aber dass sie ganz in den Willen Gottes eingegangen ist und gesucht hat, was ist der Wille Gottes? Und dann natürlich eben auch ganz bereitwillig und offen gelernt hat von der heiligen Anna, vom heiligen Joachim. Dann gibt es ja verschiedene übereinstimmende Zeugnisse, dass Maria dann als dreijähriges Mädchen in den Tempel gebracht wurde und dort gelassen wurde und dort ihre Erziehung erfahren hat, eben als Tempeljungfrau. Da gibt es apokryphe Evangelien, die darüber berichten, aber auch wieder verschiedene Mystikerinnen in ihren Visionen. Und es gibt auch eine starke Tradition. Es gibt ja da das Fest mit Maria von Jerusalem, also ein Fest einer Kirche, die gar nicht mehr existiert, aber das Fest ist geblieben, und zwar, dass wir Maria feiern als die, die eben im Tempel dargebracht wurde, zum Tempel gebracht wurde, damit sie dort dann ihre Erziehung erfährt. Also dieses Fest, unsere liebe Frau von Jerusalem. Und dort hat sie wohl auch wieder vieles gelernt und dort ist sie sicher auch mit der Sünde in Kontakt gekommen, also in Kontakt insofern, dass sie am Tempel, da wissen wir, da waren nicht einfach die Heiligen, sondern da waren auch manche Leute, die eben nicht nach dem Willen Gottes gewirkt hat. Und das hat Maria bestimmt auch erschüttert, und da wird sie auch ihre Fortschritte gemacht haben, gerade auch im Hinblick auf das Kreuz, dass sie dort gelernt hat, zu verzeihen, zu ertragen, das Leiden zu umarmen, sozusagen mit Gott zu leiden, obwohl sie ja das Kreuz noch nicht kannte als Zeichen der Erlösung, aber das mit Gott leiden, das hat sie bestimmt dort erfahren und gelernt und eben immer mit großem Schwung gelernt. Also sie hat sich nicht gegen das Leiden gesträubt, wie wir das tun. Also wir müssen ja immer wieder umkehren, oder? Ich erfahre irgendwie eine Ungerechtigkeit und dann kommt als erste Reaktion ein Aufgewühltsein, eine Auflehnung und dann kommt dann die Umarmung des Kreuzes und erst dann begebe ich mich so zögerlich auf den Weg der Heiligkeit. Maria hat den Weg der Heiligkeit mit großem Schwung beschritten. Das heißt also, als ihr das Kreuz im Sinne von Leiden, von Ungerechtigkeiten zum ersten Mal begegnet war, da hat sie das sofort angenommen und sofort nach dem Willen Gottes gefragt und diesen Willen Gottes auch mit Gewissheit gefunden. Dass also Maria im Tempel, als Tempeljungfrau, dort hat sie bestimmt auch ein Jungfrauengelübde gemacht. Wie das genau aussah, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass sie es gemacht hat. Weil als der Engel ihr erschien, fragte sie, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und das heißt ja, da muss ein Jungfrauengelübde vorhanden sein, sonst gäbe es da gar keine Frage zu stellen. Also der Engel Gabriel kündet ihr die Geburt an und sie ist ja verlobt. Und dann ist ja gar keine Frage, wie das geschehen soll. Geburtsankündigungen, die sind ja im Alten Testament schon immer Monate oder sogar Jahre oder Jahrhunderte voraus. Also das heißt, wenn der Engel ihr diese Geburt ankündigt, dann ist der ganz normale Weg, sie heiratet und dann empfängt sie auf natürliche Weise und es gibt da gar keine Frage. Aber Maria stellt diese Frage, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und dieses Erkenne, das steht im Griechischen in der Gegenwart, also so wie das auch in zum Glück den meisten deutschen Bibelausgaben korrekt übersetzt ist. Wie soll das geschehen? Nicht etwa, da ich noch nie mit einem Mann zusammen gewesen war. Also das ist eine völlig falsche Übersetzung, die auch leider im Umlauf ist. Aber die richtige Übersetzung, da ich keinen Mann erkenne. Also wie wenn ich als Priester sage, ich lebe zölibatär. Also in der Gegenwartsform. Das heißt nicht, ich habe immer zölibatär gelebt, sondern es ist eine Entscheidung, die gilt für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft, für mein ganzes Wesen. Und das sagt Maria zum Engel. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und der Engel sagt ihr dann zu, dass sie eben keinen Mann erkennen muss und ihr Jungfrauengelübde halten kann. Das ist ja dann der nächste Schritt, ein ganz großer Schritt natürlich, dieses Gespräch mit dem Engel Gabriel, wo Maria nochmals ganz steil hineinwächst in dieses sich ganz dem Willen Gottes ergeben. Einerseits wird ihr Jungfrauengelübde bestätigt vom Engel, also du brauchst dir keine Sorge zu machen, der Heilige Geist wird das alles bewirken. Und dann auf der anderen Seite kommt sie natürlich in eine Bedrängnis hinein, die ja auch wieder für Maria nicht eine Bedrängnis sein wird, die mit Sünde durchmischt ist, sondern sie weiß, wenn sie jetzt als Jungfrau ein Kind empfängt, das gibt Probleme. Also sie weiß schon ganz genau, das kann sie ja niemandem erzählen, nicht einmal dem heiligen Josef, das muss sie für sich behalten, das glaubt ihr niemand. Also sie würde selbst den sehr, sehr hochheiligen Josef, würde sie in Bedrängnis bringen, wenn sie sagt, ich habe ein Kind empfangen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also sie überlässt das Gott, wie er das weiterführen und offenbaren wird. Sie weiß auch, dass sie gesteinigt werden könnte als schwangere Frau außerhalb der Ehe. Das alles sind Fragen, die Maria bestimmt beschäftigt haben, aber die sie ganz eben in den Willen Gottes hineingelegt hat. Das heißt, dass sie dort dieses Leiden, das ja durch den Unglauben der Menschen verursacht ist und das ja auch verursacht ist, dass die Menschen eben dem Willen Gottes gegenüber nicht gefügig sind, das wird sie auch dort innigst umarmt haben. Ich habe diesbezüglich einige Ausdeutungen des Geheimnisses, den du Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast, habe ich mal ausformuliert, weil da ist so vieles geschehen. Also der Engel grüßt sie, Maria überlegt, was dieser Gruß zu bedeuten hat. Und dann beginnt dieses Gespräch, eben wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Der Engel erklärt dir dann, wie es geschehen wird durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann endet das Gespräch mit der Feststellung, also nicht mit der Entscheidung, mit der Feststellung, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Also Maria ist nicht in diesem Moment Magd des Herrn geworden, sondern sie war das schon immer. Und sie stellt dann das fest, ich bin die Magd des Herrn, also ist völlig klar, es geschehe nach deinem Wort. Also sie muss eigentlich wissen, dass diese Botschaft von Gott kommt. Das prüft sie ja, oder? Sie überlegte, was der Gruß dieses Engels zu bedeuten hatte. Und dann, als sie erkannte, es kommt wirklich von Gott, ist die Feststellung, ja, es gibt keine Frage. Also es geschehe, wie du es gesagt hast. Jetzt diese Geheimnisse, ich möchte Ihnen die mal vorlesen. Ich kann sie dann gerade dann nach der Musikpause nochmals vorlesen, falls Sie das sich vielleicht notieren möchten. Und zwar, eben, gegrüßt seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und jetzt, die du, o Jungfrau, vom Engel voll der Gnade gegrüßt worden bist. Also Maria wird vom Engel voll der Gnade gegrüßt. Die du, o Jungfrau, vom Engel als voll der Gnade gegrüßt worden bist. Und dann kommt dieser Moment des Nachdenkens Marians, was ich dann formuliert habe, die du, o Jungfrau, den Gruß des Erzengels ergründet hast. Also sie hat das ergründet, und zwar sehr schnell. Also sie hat sich gefragt, was ist das für ein Gruß, was ist das für ein Wesen, das mich da anspricht, von welcher Seite kommt dieses Wesen? Und sie hat den Gruß des Erzengels ergründet. Die du, Jungfrau, den Gruß des Erzengels ergründet hast. Und dann fragt sie ja, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und das habe ich dann formuliert im Geheimnis, die du dem Erzengel die Zusage deiner immerwährenden Jungfräulichkeit entlockt hast. Also mit dieser Frage hat sie sozusagen eine offizielle Zusage bekommen vom Himmel, dass sie ihr Jungfrauengelübde wirklich leben darf, auch in der Ehe, die vorgesehen ist mit dem heiligen Josef. Also nochmals, die du dem Erzengel die Zusage deiner immerwährenden Jungfräulichkeit entlockt hast. Und dann kommt dann der Abschluss des Gesprächs, die du dich als Magd des Herrn offenbart hast. Das ist denn eine Offenbarung auch für uns. Sie steht in der Bibel, im Lukas-Evangelium, wo auch wir wissen dürfen, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Sie war schon immer die Magd des Herrn, aber in diesem Moment offenbart sie das, die du dich als Magd des Herrn offenbart hast. Und dann dieses Geheimnis, das ja im Dunkeln ist, also es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass die Empfängnis Jesu dann genau in diesem Moment geschieht. Wahrscheinlich schon, weil Maria macht ja den steilen Weg und den geraden Weg und dass Gott da natürlich wahrscheinlich schon vorwärts macht. Aber das ist dann doch noch ein Moment für sich, eben den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Und dann kann man noch anfügen, den du, Jungfrau, mit deinem ganzen Wesen liebevoll umfangen hast, also mit dem ganzen Wesen, das heißt nicht nur gefühlsmäßig mit den Muttergefühlen, den Mutterinstinkten, sondern mit all ihrer innersten Entscheidung, mit all ihrem Denken, also mit ihrem ganzen Wesen, natürlich auch mit dem Leib, hat sie den ganz kleinen Jesus liebevoll umfangen. Wir hören jetzt etwas Musik und dann werde ich Ihnen diese Geheimnisse nochmals vorlesen. Sie sind nicht in Stein gemeißelt. Es sind so Gedanken, die mir bei einer Wanderung nach und nach gekommen sind, als Ausdeutung oder weitere Vertiefung des Geheimnisses, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast.
Wir hörten ein Ave Maria, gespielt von Dekan Matthias Rey an der Orgel und seinem geliebten verstorbenen Bruder Peter, der Trompete gespielt hat. Nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken zur Metanoia, sprich zur Umkehr mit unserer Mutter Gottes.
Ja, diese ständige Umwandlung Mariens, also das heißt also ohne Umkehr aus einer Sackgasse, sondern auf dem ganz geraden Weg, auf einem schnellen Weg, auf einem intensiven Weg, ganz im Willen Gottes zu leben, sich ganz in den Willen Gottes einzutauchen. Diese Umwandlung, diese Metanoia Mariens hat ja begonnen bei ihrer Empfängnis im Schoß der heiligen Anna, während der Schwangerschaft, dann bei der Kindheit im Haus von Joachim und Anna im Tempel und dann eben bei diesem Moment, wo ihr der Engel Gabriel erscheint und wo sie mit dem Engel spricht, austauscht, ein Dialog eingeht. Also Maria führt eigentlich diesen Dialog. Also der Engel grüßt und dann stellt Maria die Frage, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Also sie ist sozusagen die, die den Dialog führt. Das ist sehr interessant. Also der Engel regt ihn an durch den Gruß und Maria gibt dann die Richtung des Gesprächs. Und dieser Moment des Gesprächs mit dem Engel ist für Maria natürlich ein Höhepunkt der Metanoia. Also dort ist so vieles so dicht geschehen, dass ich fast ein bisschen finde, wenn wir da einfach betrachten, den du Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast, dass das fast an der Oberfläche ist. Also wir betrachten eigentlich da nur dann das Ergebnis des ganzen Geschehens. Aber es ist ja wirklich, da geschehen so viele Dinge, die ich dann ausgedeutet habe in insgesamt 6 verschiedenen Geheimnissen. Ich möchte Ihnen diese nochmals vorlesen, wie ich sie mir notiert habe. Man kann sie selbstverständlich auch anders formulieren. Also das ist nicht irgendwie kirchliche Lehre, was ich da jetzt da vorlese, dass diese Formulierung genau so sein muss. Es ist durchaus kirchliche Lehre, was vom Inhalt her gesagt wird. Und zwar, die du, o Jungfrau, vom Erzengel als voll der Gnade gegrüßt worden bist. Kecharitomene, also ganz Gnadene, also voll der Gnade ist eigentlich, ich habe dann sogar gesagt, die du, o Jungfrau vom Erzengel, als Kechoritomene gegrüßt worden bist. Dieses griechische Wort ist eben nicht übersetzbar ins Deutsche. Also es ist ganz Gnade, ihres ganzes Wesen ist Gnade, also nicht nur das Gefäß ist mit Gnade gefüllt, sondern das Gefäß selber ist auch Gnade. Darum eben nicht ins Deutsche wirklich zu übersetzen. Aber wenn wir es annähernd übersetzen wollen, dann ist das doch stimmig, die du, Jungfrau vom Erzengel, als voll der Gnade gegrüßt worden bist. Und dann kommt ja dieser Moment, wo sie diesen Gruß deuten muss, die du, Jungfrau, den Gruß des Erzengels ergründet hast. Also wirklich bis in die Tiefe ergründet, was ist das für ein Gruß? Was bedeutet dieser Gruß für mich? Nochmals, die du, o Jungfrau, den Gruß des Erzengels ergründet hast. Und dann kommt dieses Gespräch, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und dann das Ergebnis, die du dem Erzengel die Zusage deiner immerwährenden Jungfräulichkeit entlockt hast. Die du dem Erzengel die Zusage deiner immerwährenden Jungfräulichkeit entlockt hast. Also der Engel sagt dir dann, du kannst Jungfrau bleiben, der Heilige Geist wird alles bewirken. Und dann kommt das andere, eigentlich der Abschluss des Gesprächs, die du dich als Magd des Herrn offenbart hast. Sie war schon immer Magd des Herrn, aber in diesem Moment offenbart sie sich als Magd des Herrn auch für uns. Dass der Evangelist Lukas wird dann später darüber berichten, die du dich als Magd des Herrn offenbart hast. Und dann kommt das eigentliche Geheimnis, wie wir es kennen, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Und dann habe ich noch angefügt, den du, o Jungfrau, mit deinem ganzen Wesen liebevoll umfangen hast. Und von diesem Moment an kommt ein Weg der Hingabe Mariens an den Willen Gottes, wie er schöner nicht auszudenken ist. Also sie erfährt ja vom Engel Gabriel, dass die Elisabeth auch eben in hohem Alter auf natürliche Weise empfangen hat und schwanger ist. Und dann eilt Maria ins Bergland von Judäa. Also das sind über 100 Kilometer, stellen wir uns vor. Maria ist schwanger. Sie ist schwanger mit dem Höchsten, mit dem Allerhöchsten und begibt sich auf diesem Weg. Sie eilt zu Elisabeth. Das ist ja sehr gewagt. Also als schwangere Frau mit dem Messias im Schoß, ja, da müsste sie sich hinlegen und schonen und auf die Ernährung achten und schauen, dass das alles auf das Kind konzentriert ist. Aber ihr ist klar, wenn der Engel schon Elisabeth erwähnt, dann muss sie dorthin gehen. Und sie wird Elisabeth auch Geburtshilfe leisten. Und also sie ist ganz im Willen Gottes. Sie ist nicht irgendwie mit menschlichen Gedanken befasst, wie man sich in der Schwangerschaft zu verhalten hat, sondern ihr ist klar, wenn ich den Willen Gottes tue, dann wird das auch für das Kind das Beste sein. Es kann nicht sein, dass der Wille Gottes dann irgendwie sich selber widerspricht. Sie geht dorthin, sie schweigt. Übrigens gibt es eine ganz schöne Szene im Film von Zeffirelli, Jesus von Nazareth. Dort merkt die Anna, also die Mutter von Maria, dass irgendetwas mit Maria nicht stimmt, dass da etwas vorgefallen ist. Und dann sagt ihr Maria, ein Engel ist mir erschienen und er hat gesagt, dass Elisabeth schwanger ist und ich muss hingehen. Also sie schweigt über das Geheimnis der Menschwerdung und sagt doch die Wahrheit, was geschehen ist. Der Engel ist erschienen, hat ihr offenbart, Elisabeth ist schwanger und sie muss hingehen. Und sie geht hin und dort geschieht dann die große Antwort Gottes an Maria, die große Antwort auf ihr Schweigen. Also sie sagt ja niemandem, dass sie Jesus empfangen hat. Sie kann es nicht, es wird ihr niemand glauben. Und so behält sie es für sich. Ganz sicher leidet sie auch darunter, dass sie das nicht der ganzen Welt erzählen kann. Und dieses Leiden umarmt sie wieder. Also da wird sie nie irgendeinen Moment der Auflehnung gegen Gott erlebt haben. Und dann kommt sie zu Elisabeth und dann sagt Elisabeth, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Siehe, als ich deinen Gruß vernommen habe, da bewegte sich das Kind in meinem Schoß. Und dann kommt sozusagen wie ein Ausbruch Mariens, das Magnificat, also dieses Gebet Mariens, wo sie jetzt wirklich die ganze Freude, die sich da im Verborgenen bewegt hat, die kommt jetzt heraus in diesem Ruf. Ich lese Ihnen das vor, wo ganz Gott im Zentrum steht. Also die Marias sieht, Elisabeth erkennt, dass sie den Messias erwartet und jetzt kann sie reden und sagt, hoch preist meine Seele den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heilande. Denn er hat niedergeschaut auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat er an mir getan, der Mächtige, und heilig ist sein Name. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht denen, die ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, zerstreut die Hochmütigen in ihres Herzens Sinne. Gewaltige hat er vom Throne gestürzt und Niedrige erhöht. Hungrige hat er erfüllt mit Gütern und Reiche leer davon geschickt. Angenommen hat er sich Israels, seines Knechtes, eingedenk seiner Barmherzigkeit, wie er versprochen hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Das ist übrigens eine Übersetzung von der Jerusalemer Bibel. Es gibt andere Übersetzungen, die durchaus nicht falsch, aber vielleicht etwas weniger genau sind. Also Maria jubelt und in diesem Jubel steht ganz Gott im Zentrum. Also sie nennt sogar Gott ihren Retter obwohl sie sich sicher bewusst ist, dass sie keinen Makel der Sünde hat. Dieses Rettersein Gottes, also sie ist sich bewusst, dass ihre Sündenlosigkeit Gott zu verdanken ist. Also nicht ihr selbst, sondern er hat ihr das geschenkt. Das heißt also, der Gott ist ihr Retter. Da gibt es übrigens eine ganz rührende Geschichte bei Maria Valtorta, die das näher ausdeutet. Die kleine Maria möchte gerne, dass Gott sie rettet. Und sie überlegt sich, wie kann ich eine kleine Sünde machen, um eben zu erfahren, dass Gott mich rettet. Und dann ist sie in diesen Gedanken drin und merkt, das geht nicht. Also sie kann nicht sündigen, ohne nicht Gott weh zu tun. Also kann sie nicht sündigen. Und wie geht es, dass Gott trotzdem ihr Retter ist, dass sie ihn als ihren Retter verehren kann? Und dann kommt Joachim ins Gespräch mit dem kleinen Mädchen und weist auf einen Vogel hin, der am Brunnenrand sitzt und Wasser trinkt aus dem Brunnen. Und dann sagt der Joachim, siehe, dieser Vogel, wenn der jetzt ins Wasser fällt, kann Gott ihn retten. Aber Gott kann ja schon von vornherein verhindern, dass er ins Wasser fällt. Und dann hat er ihn ja auch gerettet. Und das kleine Mädchen war glücklich und hat erkannt, Gott ist ja ihr Retter, wenn sie ohne Sünde lebt, weil diese Sündenfreiheit eben Gott zu verdanken ist. Das nur so ein kleiner Punkt über diesen Satz, mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Also, dass Maria auch hier Fortschritte gemacht hat, dass sie erkannt hat, schon sehr früh, dass ihre Sündenlosigkeit Gott zu verdanken ist. Ist auch eine Metanoia, aber wiederum nicht eine Metanoia über den Umweg der Sünde. Also hier wäre das die Sünde des Stolzes, dass sie denkt, wow, ich bin ohne Sünde und dann umkehrt von diesem Gedanken, sondern es geht sofort in diesen Gedanken hinein, als die Überlegung, ich bin ohne Sünde, oh, das habe ich Gott zu verdanken und niemand anderem. Also dieser Ausbruch dann vom Magnificat, das ist ein ganz großer Moment. Das lohnt sich nachzulesen, also im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Verse 46 und folgende. Also Lukas 1, Vers 46 bis 55. Das lohnt sich mal, dieses Magnificat zu vertiefen, was Maria da alles sagt, was alles ausbricht aus ihrem Innersten, das ja notabene für einige Wochen wahrscheinlich verborgen war, verborgen bleiben musste, weil sie niemandem erzählen konnte. Und dann kommt natürlich wieder ein weiteres Hineinwachsen ins Leiden. Sie trägt Jesus zu Josef zurück. Übrigens auch ein Geheimnis, das man betrachten könnte. Also nachdem es heißt, den du Jungfrau zu Elisabeth getragen hast, was geschieht dann? Den du Jungfrau zu Josef getragen hast. Sie kehrt zurück nach Nazareth, wo sie sich mit Josef verlobt hat wahrscheinlich und auch wo sie sich gesehen haben. Und sie weiß, sie kann dem Josef nichts erzählen. Also sie kommt zu Josef zurück. Sie nimmt an, dass Josef feststellen wird, dass sie schwanger ist. Das hat er ja vorher noch nicht. Aber jetzt kommt sie in diese Situation hinein und sie schweigt. Und sie überlässt, dass Gott hier wirkt. Und dann erscheint dem Josef ein Engel im Traum und ermutigt ihn, eben Maria als seine Frau zu sich zu nehmen, obschon sie schwanger ist, und erklärt ihm, das Kind ist vom Heiligen Geist. Können Sie übrigens im Matthäus-Evangelium im ersten Kapitel nachlesen, wo Matthäus das also genau beschreibt. Das ist also nicht irgendwie eine katholische Besonderheit, diese jungfräuliche Empfängnis. Matthäus beschreibt im ersten Kapitel, ich kann Ihnen das vorlesen, Kapitel 1, Vers 19, da aber Josef, ihr Mann, gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, gedachte er, sie im Stillen zu entlassen. Das muss ein Schmerz gewesen sein für Maria. Maria ahnte das, dass Josef so handeln würde. Während er das überlegte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traume und sprach. Übrigens wird das auch bei Mystikerinnen beschrieben, dass Josef in seinem Kummer dann müde geworden ist, eingeschlafen ist und dann kam dieser Traum. Also er hat sich bereits entschlossen, Maria zu verlassen und schläft dabei ein, von Müdigkeit und Kummer überwältigt. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm im Traum: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Also das ist die Botschaft des Engels an Josef. Während Maria leidend schweigt, ganz im Willen Gottes. Und dann kommt ja der nächste Schlag, könnte man sagen. Der nächste Schlag, der Befehl des Kaisers, dass Josef mit Maria nach Bethlehem hinaufziehen müssen, wegen der Volkszählung. Und auch dort, meine, jede normale Frau hätte da zuerst einmal gesagt: Ja, Herrgott, warum genau jetzt? Du weißt doch, dass ich schwanger bin. Und du weißt doch, dass das der problematischste Moment ist. Also Jesus wird dann auswärts geboren werden müssen. Also das konnte man ja ausrechnen. Und nichts, keine Spur von dem, sondern Maria lebt ganz im Willen Gottes. Sicher ein Schmerz über diese Volkszählung, denn diese Volkszählung war ja nichts anderes als die absolute römische Kontrolle über das jüdische Volk. Also die Römer, die waren Besatzungsmacht, und jetzt wurden die Juden sogar noch gezählt, das heißt in Steuerlisten eingetragen, damit dann von ihnen Steuern eingetrieben werden konnten. Maria erkennt darin sofort die Prophetie, die wir im Propheten Micha, Kapitel 5, ganz am Anfang nachlesen können, wo es heißt: Du aber Bethlehem, Ephrata, bist zwar das kleinste unter Judas Geschlechtern, doch aus dir wird mir hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Und Maria kennt ja die Heilige Schrift, also da können wir davon ausgehen, dass sie diese Worte des Propheten kennt und dass ihr das sofort, dieser Schritt gelingt, eben zu sehen: Ah, auch das ist im Plane Gottes, der Messias kommt ja aus Bethlehem. Und vielleicht hat sie sich schon vorher überlegt: Ja, wie soll jetzt das übereinstimmen? Ich bin in Nazareth, ich habe Jesus empfangen, aber der Messias sollte eigentlich in Bethlehem geboren werden. Und jetzt kommt der Befehl des Kaisers, das ist eigentlich die Sünde, die da hineinkommt, und Gott, der das umdreht dann für seine Pläne und dadurch bewirkt, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Und dann kommt dann dieses dramatische Ereignis in Bethlehem mit der Herbergsuche. Auch hier können wir davon ausgehen, dass Maria nicht in die Sackgasse einer Auflehnung gegen die Pläne Gottes kommt. Da hätte wieder eine normale Frau hätte gesagt: Ja, Herrgott, du weißt doch, ich bin doch schwanger, hochschwanger, die Geburt steht kurz bevor und wir finden keine Herberge für dieses Kind, das du Sohn des Allerhöchsten genannt hast durch den Mund des Engels, des Erzengels Gabriel. Und Maria wächst dort natürlich auch wieder in dieses Geheimnis des Leidens hinein, und zwar in einer ganz geraden, steilen Straße. Und sie wird schlussendlich, spätestens als die rauen Hirten in den Stall hineinkommen, erkennen: Der Hirt muss unter den Hirten geboren werden. Das mal so der Anfang dieser Metanoia Mariens. Es geht dann weiter. Wir hören jetzt noch einen Moment Musik. Es gibt so viele Ave Mariens in der Musik. Wir hören jetzt ein Ave Maria, komponiert von Arkadel. Und dann werde ich Ihnen noch den steilen Weg bis unter das Kreuz weiter beschreiben.
Dekan Matthias Reyes Müsteier betrachtet mit uns die Umkehr mit der Mutter Gottes.
Dieser steile Weg beginnt ja, hat natürlich schon ganz von Anfang an ihres Seins begonnen, beginnt ja wirklich steil zu werden, als Simeon bei der Darbringung im Tempel 40 Tage nach der Geburt Jesu dann ihr eben offenbart, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Und das wird Maria ganz, ganz tief berührt haben. Also dieses Schwert, das ihre Seele durchdringt. Und dieses Schwert, das wird ihr immer präsent sein. Also es kommen ja dann 12 Jahre im Verborgenen, das Leben im Hause von Nazareth, von dem die Bibel uns nichts berichtet, als nur eben, dass Jesus dort herangewachsen ist und gehorsam war. Und dann kommt dann diese Szene des 12-jährigen Jesus im Tempel. Und das muss ja wiederum ein Riesenschrecken gewesen sein für Maria. Da wird sie sich auch erinnert haben, dass das Schwert ihre Seele durchdringt, als sie Jesus mitten bei diesen Gelehrten vorgefunden hat. Also Maria kannte ja diese Brut des Tempels. Also da müssen wir uns keine Illusionen machen. Also Maria war eine gescheite Frau. Ob sie im Tempel aufgewachsen ist oder nicht, auf jeden Fall kannte sie die Situation, wie auch wir heute die Situation in der Kirche kennen. Und auch wissen, dass da alle wüsten Dinge wie Eifersucht und Neid und Missgunst, all das war im Tempel, wie auch heute in der Kirche, gegenwärtig. Und Maria erschrak natürlich, als Jesus da mitten unter diesen Gelehrten sah. Und da sagt Jesus zu ihr: Wusstet ihr nicht, also Maria und Josef wird da angesprochen, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Damit hat er wohl nicht nur den Tempel gemeint, sondern eben genau diese Auslieferung an die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester, also an diese Menschen, die ihn schlussendlich mit ihrer Eifersucht, mit ihrer Missgunst, mit ihrem Neid ans Kreuz bringen. Und auch hier heißt es, wie übrigens schon nach dem Besuch der Hirten, Maria bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Also sie hat ja vorerst nicht verstanden, was Jesus damit gemeint hat. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Dass da eben das Kreuz gemeint ist, diese Auslieferung an die gelehrten Juden. Und da hat Maria auch das erwogen und darüber nachgedacht, hin und her gewogen und eben ist so ins Geheimnis des Kreuzes hineingewachsen. Dann folgt wieder das verborgene Leben in Nazareth, wo eben Jesus dann gehorsam war und aufwuchs. Und dann kommt dann die Offenbarung Jesu, also vor allem die Bergpredigt. Da stelle ich mir immer vor, wenn ich das Geheimnis betrachte, der uns das Reich Gottes verkündet hat, dass da Maria eine gewaltige Freude empfunden hat. Also, dass sie wirklich gewusst hat, was der da sagt. Das ist es ja genau. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfolgen. Selig seid ihr, wenn ihr auf alle mögliche Weise verleumdet und beschimpft werdet. All das, was Jesus da sagt in der Bergpredigt, was ja dann durchaus neu ist gegenüber dem, was Maria schon aus der Heiligen Schrift gewusst hat. Also sie kannte die Gebote der Liebe, aber sie kannte noch nicht das Gebot, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Also das ist wirklich ein Schritt vorwärts noch, der weitergeht über das Alte Testament hinaus. Und Maria hat diese Worte Jesu ganz bestimmt mit großer Freude und innerem Frieden aufgenommen und gewusst, wow, genau das ist es, was ich gesucht habe. Vielleicht hat sie es schon gefunden, selber vielleicht auch nicht. Also vielleicht war das dann auch eine Offenbarung für sie. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Aber sie hat das sofort mit ganzem Herzen befolgt. Und so kommen wir auf die Situation unter dem Kreuz. Da wird sich Maria als die Unbefleckte in ihrer ganzen Schönheit offenbaren. Also unbefleckt nicht nur im Sinne von sexueller Reinheit und Unversehrtheit, sondern unbefleckt vor allem auch im Sinne von Freisein, von Groll, Bitterkeit, von Rachsucht, von Hass und was das alles aufkommen könnte, wenn sie Jesus am Kreuz unschuldig, ungerecht verurteilt hängen sieht. Also dieser Prozess gegen Jesus, das war ja schrecklich, das ist mit so vielen Ungerechtigkeiten durchzogen. Gibt es auch bei uns. Wir sehen ja immer wieder Gerichtsprozesse, wo wirklich die Entscheidungen nicht gerecht sind. Da lehnt sich ja einiges in uns auf. Aber bei Maria ist keine Spur von dieser Auflehnung, sondern ein Hineinwachsen ins Totale, das heißt ins gänzliche Umarmen des Kreuzes, also aus ihrem ganzen Herzen, aus ihrem innersten Wesen leidet sie mit und hat keine Spur von irgendwelcher Sünde. Also sie verzeiht, sie hört, wie Jesus schreit, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie trägt diese Worte mit zum himmlischen Vater und sie steht unter dem Kreuz, sie sieht ihren Sohn, ihren gesunden, ihren kerngesunden, starken Sohn, sieht sie elendiglich sterben auf diese ungerechteste Art und Weise. Und sie bleibt ganz Magd des Herrn. Auch hier, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Auch hier eben die Worte des Engels, die in einer ganz neuen Weise in ihr wiederklingen werden. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Der, der am Kreuz hängt, ist jetzt mit dir und Maria ist ganz mit ihm. Und hier ist sozusagen der Höhepunkt ihrer Heiligkeit. Nachher folgt natürlich noch die ganze Geschichte, die auch wieder außerhalb der biblischen Berichte geschehen ist. Maria im Hintergrund in der jungen Kirche, also wir lesen noch davon beim Pfingstereignis und dann geht Maria eigentlich in den Hintergrund, aber sie ist da gewiss gegenwärtig, also sie hatte dann gewiss auch den Austausch mit dem Evangelisten Lukas, der dann über all das schreibt, was ich jetzt da erzählt habe. Sie wird auch mit Matthäus gesprochen haben, der darüber berichtet. Sie hat auch ganz gewiss einen intensiven Austausch gehabt mit dem Apostel Johannes, der sie ja bei sich aufgenommen hat. Also da waren dann sicher auch etliche Früchte, die Maria an die junge Kirche abgegeben hat in ihrer Vollkommenheit. Und so möchte ich Ihnen zum Schluss noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache Mariens segne euch der allmächtige Gott, der führe und leite und schütze euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Lieber Dekan Matthias Reh, wir danken für die schöne marianische Betrachtung zum Thema Metanoia mit der Mutter Gottes. Ein grosses Deo gratias und wir wünschen Gottes besonderen Segen und Schutz mit Liebe und dies an der Hand unserer Mutter Gottes. Und weiterhin reiche Gnaden für das priesterliche Wirken im Weinberg des Herrn.
Danke.
Metanoia mit der Mutter Gottes, das war das heutige Thema mit Dekan Matthias Reh aus Müsteier. Möge unsere liebe Himmelskönigin, die Mutter Gottes aller Gnaden, Ihnen und uns allen bei der täglichen Umkehr immer wieder helfen, damit wir verstehen, wie Maria im Leben dienen dürfen. Für Gott, Iri Andrea Marti.